Nun, wir wären ja heute eigentlich gemeinsam mit der Kirchengemeinde in der Kirche, um dort den Ewigkeitssonntag zu begehen. Aus Platzgründen und da aus Flechtdorf auch niemand im letzten Kirchenjahr gestorben ist, haben wir darauf verzichtet, sodass die Angehörigen dann, die wollen, genug Platz haben in der Kirche. Anlass ist an diesem Sonntag ein doppelter. Auf der einen Seite wird der Verstorbenen gedacht. Und auch wenn aus unserer Gemeinde, soweit ich es weiß, jedenfalls niemand im vergangenen Kirchenjahr einen Angehörigen verloren hat, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, so habt ihr doch wahrscheinlich auf dem Friedhof Gräber, die ihr vielleicht dann auch heute Nachmittag besuchen werdet. Und so ist ein Friedhof auch ein doppelter Ort, ein Ort des Gedenkens, hoffentlich auch des dankbaren Gedenkens an die, die schon gestorben sind, aber natürlich immer auch ein Ort des Schmerzes und der Trauer. Von daher ist dieser Sonntag kein fröhlicher Feiertag, sondern wie Karfreitag ein sogenannter stiller Feiertag. Und wenn wegen Corona nicht sowieso alles verboten wäre, dürften heute zum Beispiel keine Tanzveranstaltungen stattfinden, um das nochmal auch zu unterstreichen. Und die Frage ist ja auch berechtigt, worüber sollte man sich denn bitte schön freuen angesichts des Todes? Er ist, so sagt es auch die Bibel, der letzte Feind. Er ist der, der alles beendet, der das Leben zerstört. Und doch geht es in einem der Bibeltexte, die für den Ewigkeitssonntag vorgeschlagen sind, zum Predigen um das Thema Freude. Und ich lade euch ein, zu hören, warum Gott durch den Propheten Jesaja sein Volk Israel damals aufruft, sich zu freuen. Ich lese aus Jesaja 65, die Verse 17 bis 25. Jesaja 65, 17 bis 25. Warum hat Israel, warum haben wir Grund, uns zu freuen? Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen: ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Israel hat Grund, sich zu freuen, einen doppelten Grund. Einmal über das, was Gott neu schaffen wird. Da waren ja eine ganze Menge Dinge bei, die wir gehört haben, wo deutlich wird, Gott schafft was neu. Und er schafft vorher Altes und Schlechtes ab. Und beides kann Freude auch in Trauer bringen. Aber dazu, und das ist die Herausforderung natürlich bei jedem Bibeltext, bei jeder Predigt, dazu müssen wir uns mitnehmen lassen auf diesen Weg hinein in die Freude Gottes. Und dazu ist es notwendig, dass wir von uns wegschauen und hin auf Gott, auf das, was Gott sagt und das, was Gott schaffen wird. Weg von der oft traurigen Gegenwart hin auf das, was Gott in Zukunft tun wird, was er abschaffen und was er neu schaffen wird. Und Gott wird so einiges abschaffen. Er wird abschaffen den Klang von Weinen und von Klagen. Wie viele Tränen sind schon geweint worden auf Friedhöfen, in Friedhofskapellen, bei Beerdigungen? Wie viele Klagen haben Gräber schon gehört? Nicht nur am Tag der Beerdigung, sondern oft noch Jahre und manchmal noch Jahrzehnte lang. Klagen Menschen an Gräbern. Weil Menschen starben, oder vielleicht sage ich besser, weil Menschen viel zu früh starben. Auch das wird in unserem Bibeltext erwähnt. Kinder werden gezeugt für einen frühen Tod. Ältere Menschen sterben und man hat den Eindruck, viel zu früh. Sie hätten doch noch so lange leben können, so lange leben sollen. Klagen, Tränen, sie gehören zu dieser Welt einfach mit dazu. Könnt ihr euch eine Welt vorstellen ohne Klagen, ohne Tränen, ohne Leid? Selbst wenn wir das hinbekommen, es dauert wahrscheinlich bis morgen oder übermorgen und dann hat euch die Realität wieder. In dieser Welt gibt es das nicht und wir können es uns nur sehr schwer vorstellen. Aber Gott sagt hier seinem Volk zu, eines Tages ist es soweit. Alle Klagen sind verstummt, alle Tränen sind getrocknet, es wird keine neuen Tränen mehr geben und auch keinen Grund mehr zum Klagen. Gott schafft ab den Klang von Weinen und von Klagen. Dazu muss Gott noch etwas anderes abschaffen, was wir uns auch nicht vorstellen können, nämlich den Tod. Es wird keine Kindergräber mehr geben, haben wir gehört. Niemand wird an Covid-19 sterben oder einem anderen Virus. Als ich vor 2 Wochen in Ippinghausen zum Predigen war, musste ich eine Umleitung fahren, bin auch zu spät zum Gottesdienst gekommen, weil da gerade dieser Unfall passiert war. Ihr habt es vielleicht gelesen, wo dieses 19-jährige Mädchen, diese 19-jährige junge Frau sich mit dem Auto totgefahren hat. All das wird es nicht mehr geben, keine Gräber, weil Gott den Tod entmachtet und weil Gott den Tod besiegt. Am Ende steht nicht der Tod, am Ende stehen nicht Gräber und noch mehr Gräber, am Ende steht das Leben. Und ohne jede Frage ist das das Ziel, was Gott uns vor die Augen malt in seinem Wort, am Ende steht das Leben. Das Leben wird triumphieren und der Tod wird besiegt sein. Noch anderes wird von Gott abgeschafft, vergebliches Arbeiten und Mühen. Für Israel werden 2 Beispiele aufgezählt. Niemand wird mehr Getreide säen und die Feinde werden es ernten. Und niemand wird sich mehr ein Haus bauen und jemand anderes wohnt darin. Mal kurz sacken lassen, hätten wir auch nicht so gerne, dass jemand anderes unsere Ernte genießt und jemand anderes in unserem Haus wohnt. Man redet heute von sogenannten Bullshit-Jobs. Auf Deutsch heißt es einfach Scheiß-Jobs, entschuldigt, aber das ist Übersetzung. Was ist damit gemeint? Es sind Jobs, es sind Menschen, die berufstätig sind, die was machen und die aber wissen oder zumindest ahnen oder es zumindest oder ab und zu mal auch gesagt bekommen, was du machst, ist eigentlich, boah, interessiert jetzt keinen so wirklich, ne? Das gibt's im Kleinen. Ich habe gestern, oder Dirk hat mir die Lautsprecherbox geliehen, unsere Transportable, weil wir die gleich in Berndorf auf dem Friedhof einsetzen wollen. Ich habe dann mir Mikrofone besorgt aus dem Berndorfer Gemeindehaus, habe die getestet, ging nicht und nochmal getestet und hier und da und dort. Ich gedacht, naja, hat zwar keinen Sinn, aber probier es. Bin ich nach Flechtdorf gefahren, habe mir hier ein Mikrofon geholt und siehe, es ging. Harmlos. Stunde vertan für nichts. Bisschen größer. Einer meiner Söhne hat in einer Firma gearbeitet an einem Projekt und der Chef hatte gesagt, das ist das nächste Projekt für unsere Abteilung, verfolgt er. Sie haben monatelang mit mehreren Leuten an diesem Projekt gearbeitet, haben das auch zur Produktreife gebracht und dann hat er die Leitung oben drüber hat gesagt, ach, machen wir doch nicht. Ja, motiviert, ne? Oder noch krasser, in der Gemeinde in Herborn habe ich eine Frau, junge Frau gehabt, die war als Chefsekretärin angestellt, hat aber keine Arbeit. Und der Chef hat ihr auch gesagt, ich habe dich nur angestellt, weil zu meiner Position gehört dazu, dass man eine Chefsekretärin hat. Von mir aus kannst du Zeitung lesen, Fingernägel manikürieren oder auch im Internet surfen. Mach, was du willst. Arbeiten brauchst du hier nicht. Aber du musst da sein. Sie hat nach einem halben Jahr gekündigt. Klingt irgendwie erstmal toll, aber ne, wenn man den Eindruck hat, also, das wird aufhören, sagt uns unser Text. Vergebliches Arbeiten und Mühen hört auf. In Gottes guter Zukunft wird alle Arbeit, Arbeit wird es noch geben, wird alle Arbeit einen tiefen Sinn stiften. Es hört noch etwas anderes auf, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können in unserer Welt, nämlich fressen und gefressen werden. Da kommt die Tierwelt ins Spiel. Unser Text sagt uns, oder Gott sagt es, der Wolf und das Lamm, sie werden friedlich nebeneinander weiden. Haben wir ja auch wieder so langsam einen Eindruck von, ne? Wie das ist, wenn Wölfe und Lämmer nicht friedlich nebeneinander weiden. Der Löwe und das Rind, Das, was hier nicht steht, was ich aber fest glaube, es wird auch keine Stechmücken mehr geben, jedenfalls keine, die stechen. All das wird wieder in Ordnung kommen. In Ordnung kommen, was mit dem Sündenfall in Unordnung gekommen war. Die Natur, sie wird wieder sehr gut sein. Das sagt Gott hier zu. Und all das hat mit dem zu tun, was auch abgeschafft werden wird und was abgeschafft werden muss, nämlich Sünde wird und muss abgeschafft werden. Denn das, was in dieser Welt in Unordnung ist, all das, was ich jetzt aufgezählt habe, was abgeschafft werden wird, das hat damit zu tun, dass es überhaupt erst in die Welt gekommen ist durch Sünde. Durch Adam, durch Eva. Und bevor wir jetzt denken, hätten die nicht, auch ich hätte irgendwann das im Paradies vermasselt, so wie ihr auch, die Menschen insgesamt. Und ihr kennt die Geschichten vom Anfang der Bibel, gehe ich von aus. Sie müssen den Garten Eden verlassen. Ihnen wird gesagt, der Frau, du wirst Schmerzen oder Schmerzen wirst du Kinder gebären. Der Mann kriegt mit auf den Weg. Der Acker wird Disteln und Dornen tragen. Der Tod zieht in die Welt ein. Hass und Neid ziehen in diese Welt ein. All das hat mit der Sünde zu tun. Und seitdem, so beschreibt es die Bibel, verfehlen wir als Menschen das Ziel. Und das Ziel heißt, wir sollten eigentlich gut und friedlich bei und mit Gott leben. Da war die Quelle des Lebens. Im Paradies standen ja viele Bäume, aber zwei werden besonders benannt. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, das ist der mit der Frucht, von dem Adam und Eva nahmen. Aber der andere wird oft übersehen, da steht der Baum des Lebens. Und das heißt ausdrücklich, wenn man für diesen Baum isst, dann bekommt man ewiges Leben. Und da haben Adam und Eva keinen Zutritt mehr. Und dann steht in der Paradiesgeschichte am Ende oder nach dem Sündenfall, dass Gott da einen feurigen Engel hinstellt, damit die Menschen sich auch nicht Zutritt verschaffen. Der Weg ist abgeschnitten. Wir sind abgeschnitten von Gott, der Quelle des Lebens. Das Grundübel in dieser Welt ist unser böses Herz. Alle anderen Übel sind Folge dieses Grundübels. Und deswegen muss dieses Grundübel aus der Welt. Und deswegen muss Sünde aus der Welt. Und da steht auch am Ende dessen, was ich vorgelesen habe, dass Gott sagt, da wird es das nicht mehr geben. Die Menschen werden rechtschaffen sein, weil sie kein böses Herz mehr haben. Und damit sind wir dann bei dem, was Gott neu schaffen wird. Und wir knüpfen direkt an. Das Erste, was Gott neu schaffen wird, ist das neue Herz. Gott hat seine Schöpfung in Jesus aufgesucht. Heute ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres und nächsten Sonntag ist der erste Sonntag des neuen Kirchenjahres, der erste Advent. Und in der Adventszeit und natürlich an Weihnachten, da erinnern wir uns daran. Gott hat seine Schöpfung aufgesucht. Gott ist uns in Jesus ganz nah gekommen. Und Jesus ist gekommen, um die Strafe für Sünde zu übernehmen. Deswegen ist Weihnachten zwar wichtig, aber Weihnachten ist nicht das, was jetzt im Moment auch wieder draus gemacht wird. Wir müssen Weihnachten retten, heißt es ja im Blick auf Corona. Ostern habe ich das nicht gehört. Habt ihr Ostern gehört? Wir müssen Ostern retten? Es gehört beides zusammen. Weihnachten, Karfreitag, Ostern. Jesus kam, um die Strafe für die Sünde zu übernehmen und darum gehört zu Weihnachten und zur Krippe unbedingt das Kreuz mit hinzu. Und seitdem hat sich was verändert, seit dem Tod von Jesus. Wir haben einen anderen Himmel, bevor ihr nachher draußen nach oben guckt und ihn absucht, nicht natürlich den Himmel, den wir sehen. Es hat sich was verändert. Der Himmel hat eine offene Tür bekommen. Die gab es vorher nicht. Gott hat ab und zu, gibt es ganz wenige Geschichten der Bibel, so ein bisschen den Vorhang zur Seite gezogen. Und Elia und Henoch, lesen wir im Alten Testament, sind nicht gestorben. Die konnten direkt in den Himmel. Aber ansonsten ist der Himmel zu, verrammelt durch unsere Sünde. Aber Jesus hat ihn geöffnet. Und seitdem haben wir einen anderen Himmel, einen offenen Himmel. Und Gott spricht in Jesus die Einladung aus, tritt ein. Komm, die Tür ist offen, lass dich mit Gott versöhnen. So schreibt es Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn nicht Gott ist das Problem. Manchmal denken wir das, auch als Christen noch, Gott musste versöhnt werden. Und deswegen musste Jesus sterben, damit Gott wieder zufrieden war. Quatsch. Wir müssen versöhnt werden. Nicht Gott ist das Problem. Wir sind das Problem. Und deswegen schreibt Paulus das, lass dich versöhnen mit Gott. Und wer sich darauf einlässt, damit sind wir bei diesem Punkt, und das nennt die Bibel Glauben, der bekommt das neue Herz. Ein Herz, das fähig ist, auf Gott zu hören. Ein Herz, so steht es im Alten Testament, in das Gott seine Gebote hineinschreibt. Deswegen ist es immer noch gut, dass wir die Gebote hören, äußerlich an unser Ohr, dass sie dringen, aber eigentlich schreibt Gott sie durch den Heiligen Geist in dein Herz hinein, wenn du Christ wirst. Also neben dem vielen, was Gott abschafft, schafft er vor allen Dingen auch etwas neu. Und der erste Punkt, Gott schafft ein neues Herz. Und die beiden anderen nach dem nächsten Lied. Und es hilft nichts, wir müssen nochmal bitte lüften. Ja, der nächste Punkt, den Gott neu schafft, er schafft seine Leute neu. Oder vom Zusammenhang des Textes her geht es um das Volk Israel. Jerusalem, so heißt es, wird zur Wonne und sein Volk wird zur Freude. Wie viele andere gehe ich davon aus, dass das noch auf dieser Erde stattfinden wird, was hier vorhergesagt wird in dem, was man das tausendjährige Reich nennt und nicht hier schon der Himmel beschrieben wird, denn im Himmel gibt es gar keinen Tod mehr. Und es war ja die Rede davon, wenn jemand mit 100 stirbt, wird man sagen, ach, was ein junger Mensch. Aber es ist ja nicht davon die Rede, dass es da gar keinen Tod mehr gibt. Also, von daher geht es wahrscheinlich um dieses sogenannte tausendjährige Reich, wo, wenn Jesus wiedergekommen sein wird, er die Herrschaft sichtbar antreten wird in Israel, in Jerusalem und vor allen Dingen auch eine gute Zeit nochmal anbrechen wird für Israel. Aber es wird nochmal deutlich werden, was aus dieser Welt hätte werden können, wenn die Menschen nicht gesündigt hätten. Es wird nochmal deutlich werden, wie diese Welt aussehen könnte, nämlich ohne Umweltverschmutzung, ohne Ausbeutung und ohne auch diesen Krieg im Tierreich. Es wird nochmal eine gute Zeit für diese alte, geschundene Erde geben. Und das Kennzeichen dieser Zeit ist, die Menschen werden eine direkte Gemeinschaft wieder mit Gott haben. Dieser Satz, den wir gehört haben, noch ehe sie beten oder während sie beten, will ich schon hören, zeigt das. Es gibt keine Distanz mehr, sondern ein direktes Gespräch ist möglich. All das, so wie es im Paradies auch schon mal war. Gott, so wird da geschildert, geht abends im Paradiesgarten spazieren und es klingt so, als ob er das regelmäßig gemacht hätte und Adam und Eva konnten so ganz direkt in diesem Paradiesgarten Gemeinschaft mit ihrem Vater, sondern mit ihrem Vater im Garten haben. Und so wird es nochmal werden. Auf dieser Erde eine gute Zeit für das Volk Israel und natürlich darüber hinaus auch eine gute Zeit für alle, die sich dann in dieser Zeit noch zu Jesus hinwenden. Und dann sieht Jesaja noch weiter. Gott schafft noch etwas neu, nämlich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es ist wichtig, dass das mit dieser Formulierung hier geschildert wird. Gott schafft nicht irgendetwas, was wir uns nur so ganz nebulös vorstellen können, irgendein Raum, wo wir so als Geistwesen umherwabern, sondern Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir sind als Menschen, das steht in der Paradiesgeschichte, wir kommen von der Erde. Adam heißt der Erdling. Wir gehören auf eine Erde. Wir gehören an einen Ort, wo unser Körper sich dann auch zu Hause fühlt. Und dann ist hier davon die Rede, dass wir diese alte Erde dann nicht mehr vermissen werden. Wenn wir, und ich hoffe, dass wir alle an diesem Ort sein werden, wenn wir dann auf dieser neuen Erde sind, unter dem neuen Himmel, dann werden wir nicht sehnsüchtig zurückblicken und denken, ach, was wäre ich so gern in Sudeck. Was war es in Sudeck so schön oder Ostfriesland, ne? Oder was auch immer. Ihr werdet nicht denken, boah, wie gern würde ich mal wieder Fahrrad fahren oder Ski laufen und wie gern würde ich mich mal wieder in einer hohen Welle ins Meer stürzen. All das wird vergessen sein. Es wird alles sehr viel schöner sein. Es wird vollkommen sein. All das, was Gott auf dieser neuen Erde unter dem neuen Himmel schafft. Und dazu gehört natürlich dass es all das nicht mehr gibt, was in der Offenbarung dann auch geschildert wird, in Offenbarung 21, kein Leid mehr, keine Schmerzen, keine Tränen. Das ist das, was uns so gewohnt ist, aber es wird auch vieles andere nicht mehr geben, was auch in diesen Bereich fällt, vielleicht nicht gleich mit Tränen verbunden ist, aber ihr kennt das, ihr unterhaltet euch mit jemand und irgendwie funktioniert es nicht? Schon, ne? Der Klassiker ist, ich bin mit meiner Frau irgendwo in der Stadt, wir sagen, wann treffen wir uns wo? Wir sagen um 2 in Korbach vor der Eisdiele unten unter der Unterführung und der eine steht um 2:30 am Bahnhof und der andere um 2 unter der Unterführung und jeder meint, der andere wäre einfach. Boah, ne? Also das wird es nicht mehr geben. Kommunikation, die nicht gelingt. Alles, was das Leben auf dieser Erde mühsam und mühevoll und schmerzvoll macht, es wird nicht mehr da sein, weil es den Tod nicht mehr geben wird. Es werden keine Tränen mehr an Gräbern vergossen. Es wird keine Erinnerungen mehr geben an Menschen, die man noch gern um sich hätte, aber die jetzt leider schon gestorben sind. Es gibt keine Lücken mehr, die offen sind und die offen bleiben. Diese Lücken, die mit Bildern auch zu tun haben, die in eurer Wohnung wahrscheinlich stehen. Und wenn sie nicht in der Wohnung stehen, Bilder von Verstorbenen, dann habt ihr sie im Herzen. All das wird auf dieser neuen Erde unter dem neuen Himmel keine Rolle mehr spielen. Und so wird auch ein Friedhof bei aller Trauer ein Ort der Freude sein können. Ich sage nicht, dass ihr heute Nachmittag, tanzen ist ja verboten, an den Gräbern tanzen sollt. Ne? Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Trauer zu überspielen. Trauer zu ignorieren, das ist nicht gut. Das tut uns als Menschen nicht gut. Nein, wenn ihr heute Nachmittag auf den Friedhof geht oder heute Vormittag noch, dürft ihr traurig sein, natürlich. Es wäre ja noch schöner, wenn ihr nicht traurig wärt. Ich hoffe, ich habe es schon mal erwähnt, ich hoffe, wenn ich mal gestorben sein werde, wird irgendjemand ein bisschen traurig sein, oder? Gehört doch dazu. Wir dürfen traurig sein. Aber ein Friedhof kann auch ein Ort der Freude und der Hoffnung sein, wenn wir wissen, da liegen Menschen, die ewiges Leben haben. Es gibt Gegenden in Deutschland, oder vielleicht war das früher auch so hier, dann nannte man die Friedhöfe Gottesacker. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Gottesacker. Warum? Es hat mit einem Bibelvers zu tun, den wir oft bei Bestattungen hören, oder ich sage ihn, Paulus schreibt, es wird gesät, verweslich und wird auferstehen, unverweslich. Gottesacker, es wird gesät, verweslich. Das Verwesliche, unser Körper, er wird ins Grab getan, das wird gesät verweslich in diesen Gottesacker hinein. Und die Hoffnung ist dann, es wird eine Auferstehung geben, unverweslich. Und so wie das Samenkorn in den Acker gelegt wird, damit es neue Frucht bringt, so wird dann der Körper eines Menschen, der Christus, in diesen Acker hineingelegt, mit der Hoffnung, es wird eine Auferstehung und ewiges Leben geben. Wie gesagt, vielleicht geht ihr heute noch auf den Friedhof und dann tauchen Bilder auf, Erinnerungen. Wehmut macht sich breit und auch Trauer. Und nochmal, das ist völlig in Ordnung. Paulus schreibt nicht an die Christen in Thessaloniki, ihr dürft nicht trauern. Aber er schreibt, trauert wie Menschen mit Hoffnung, nicht wie die anderen. Denn Christen können anders trauern, weil nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern unser auferstandener Herr, der von sich gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Vielleicht kennt ihr den Heidelberger Katechismus oder wisst zumindest, dass es den gibt. Das ist ein reformiertes Bekenntnis aus dem 16. Jahrhundert. Und da wird in Frage- und Antwortform wird so der Glaube zusammengefasst. Und die erste Frage in diesem Heidelberger Katechismus lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort, die dann derjenige geben soll, der diesen Katechismus auswendig lernt und dann hoffentlich auch seine tief empfundene Antwort im Herzen ist, heißt, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Dass ich sage es nochmal, mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und wer das von Herzen bekennen kann, der braucht den Tod nicht länger zu fürchten. Und wer das im Herzen bekennen kann, der kann noch angesichts des Todes und der Ewigkeit getröstet leben. Und dass ihr diesen Trost habt für euch Und dass ihr diesen Trost auch habt an den Gräbern eurer Lieben, von denen ihr wisst, sie sind mit Jesus gestorben, weil sie in Jesus gelebt haben. Das wünsche ich euch für diesen besonderen Tag heute. Lasst uns beten und soweit es geht, bitte entstehen. Herr, du erinnerst uns an durch dein Wort, durch Jesaja, an das, was du neu schaffen wirst. Danke für diese unglaubliche Hoffnung, die wir haben können. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde und wir werden der Alten dann nicht mehr gedenken. Es wird ein so guter Ort sein. Es wird ein Ort sein, wo wir direkt mit dir Kontakt haben, wo nichts die Gemeinschaft mit dir trübt und auch nichts die Gemeinschaft mit den anderen, die dort sind. Danke dafür. Und du wirst abschaffen, was uns hier auf dieser Erde noch so zu schaffen macht. Der Tod wird nicht mehr sein. Tränen werden nicht mehr geweint werden, alle Klagen werden verstummen. Es gibt keine sinnlose Arbeit mehr. Menschen werden sich begegnen und werden sich verstehen. Ja, und es ist einfach toll, dass wir diese Perspektive haben, auch, dass du uns heute Morgen daran erinnerst. Aber noch leben wir hier, in einer gefallenen Welt, in Mühsal, wie wir eben in dem Lied gehört haben, wo oft auch der kalte Wind weht. Aber dann willst du auch da sein, dann bist du auch da. Ich bitte dich für mich und für uns alle, dass dieser Trost uns begleitet. Dieser Trost, dass unser Trost und unsere Hoffnung heißt, wir gehören nicht uns, sondern dir, dem lebendigen, dem auferstandenen Herrn. Amen. Wir hören ein Lied.